herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Zwischenruf, wenn's gesagt werden muss. Heute wieder mit einem WM-Special mit den üblichen Verdächtigen Frau Merkle und Herr Renau. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hi.
Hallo.
Wir begrüßen euch heute aus dem Studio bei ungefähr 32 Grad.
Mindestens.
Schön im dritten Stock.
Mhm.
Schön warm. Und ja, die Temperaturen steigen und steigen und wir sitzen immer noch in der Schule. Wir drehen fleißig für euch oder zeichnen fleißig für euch Podcast-Folgen auf. Heute wieder mit einer super spannenden Folge und zwar 84 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer in unserem Land aktuell. Über die wollen wir heute mal ein bisschen sprechen.
Ja, super spannendes Thema.
Genau.
Aber ich würde nochmal mit einer Quizfrage einsteigen.
Oh.
Weißt du zufällig, welches Land der erste Weltmeister war 1930?
Nee, weiß ich nicht. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen Brasilien, weil die meisten Titel gewonnen haben.
Nee.
Oder Argentinien.
War es nicht, es war Uruguay.
Oh.
Im eigenen Land, also.
Da würden mich die Umstände jetzt interessieren. Wie viele haben da mitgemacht? Muss man mal.
Oh, das kann ich dir jetzt nicht beantworten.
Ja,
aber
ja,
hast
ja,
du zufällig noch vielleicht eine andere Frage oder eine weitere Frage? Wie viele Länder voten denn hier im eigenen Land Weltmeister? Weißt du das zufällig?
Nee, das habe ich keine Ahnung, müsste ich raten.
Dann versuch mal vielleicht irgendwie so ein bisschen herzuleiten.
Also Deutschland auf jeden Fall.
Mhm.
74.
Ja.
Hat ja leider nicht das zweite Mal geklappt, 2006.
Leider.
Brasilien bestimmt auch, oder? Nee.
Aber es gibt noch ein weiteres südamerikanisches Land. Uruguay habe ich genannt.
Weiß ich nicht. Argentinien?
Yep.
Ah, okay.
1978.
Okay. Spannend.
Und dann gibt es noch ein paar Europäer.
Auch im eigenen Land?
Ja, Italien 1934, England 1966 und Frankreich 1998.
Alles schon viel zu lange her.
Ja, aber 1998 kann ich mich auch noch so vage dran erinnern.
Echt jetzt?
Ja, klar.
Da wurde ich erst geboren, Herr Renau.
Ich glaube, Sie dienen Sie dann.
Wir nicht.
Mhm.
Wir waren da schon.
Ja, seht ihr mal.
Ich war 11.
Da habe ich erst das Licht der Welt erblickt,
ja.
1998. Ja, aber gutes Jahr.
War ein gutes Jahr, ja. Aber deswegen, ich habe übrigens letztens was gesehen, da wurden die gefragt, wie alt, wann die geboren wurden.
Ja.
Dann haben alle gesagt, ja, 2006. Und dann hat irgendwann eine gefragt, ja, und du? Ja, 1900. Und dann kam so ein Raunen. Oder beziehungsweise auch so als Königin aus dem Mittelalter.
Ja.
Und man denkt so, okay, wenn man 1900 schon sagt, man ist wirklich einfach alt.
Ja. Total alt.
Ja, ja. Wir wollten heute, wie gesagt, sprechen um die 84 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer. Und wollten vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Spieltage jetzt mal so reflektieren. Also ich fand da auf jeden Fall echt, gab es einige spannende Partien, die unerwartet ausgegangen sind. Zum Beispiel.
Also ich war überrascht, wir hatten ja schon in einer Podcast-Folge von uns den Geheimfavoriten Holland, Niederlande.
Mhm.
Die haben sich gegen Schweden ja sehr gut präsentiert,
ja.
Mit einem 5-1, muss man sagen. Kann man auf jeden Fall ein Auge drauf halten, würde ich sagen. War auch ein sehr gutes Spiel, finde ich. Von denen. Genau, also ich sag mal, da sind die Holländer auf jeden Fall weiterhin vorne mit dabei. Und Marokko hat auch gut performt, oder? Die haben doch auch irgendwie 4-2 gespielt.
Und ich sage mittlerweile Favorit, Geheimfavorit Japan. Ich glaube, gut, die haben es gegen Tunesien gespielt, aber die haben 4 Tore geschossen.
Ja.
Ich glaube, da sind auch 1-2 auf jeden Fall, die in Deutschland in der Bundesliga spielen.
Und wer enttäuscht hat, war auf jeden Fall England.
England, ja. Das war
gegen Ghana, hartes Spiel, war noch deutlich besser,
ja.
Gegen Ende vor allem.
Ja.
Aber Ghana hat es ganz gut, hat da ganz gut gegengehalten und haben es dann irgendwie geschafft. Und das eben.
Ja, und Frankreich halt auch, ne? Also gut, die haben gegen Irak gespielt, aber 2 Tore kommt auf jeden Fall dem Favoritentitel auf jeden Fall nah. Und was ich auch krass fand, Schweiz hat auch gewonnen gegen Kanada.
Schweiz hat auch gewonnen.
Also kann man auch die irgendwie noch nicht abschreiben.
Ja, und Portugal ist auch endlich im Spiel.
Oh ja.
Die haben auch hoch gewonnen.
Wurde ja krass kritisiert, auch Ronaldo, die Passivität, dass der irgendwie nicht so viel auszusetzen hatte beim letzten Spiel. Und ich glaube, diesmal hat er die Kritik zu Herzen genommen und hat auf jeden Fall versucht, die Chancen zu verwandeln, die ihm geboten werden.
Ja, und Ronaldo ist im Game, hat glaube ich 2 Tore geschossen von den 5. Und Messi hat ja einen Elfmeter verschossen. Hast du es mitbekommen?
Nee.
Messi hat einen Elfmeter verschossen.
Nee.
Also die haben dann noch gewonnen, die konnten das Spiel noch drehen.
Echt?
Aber das ist ihm, glaube ich, auch schon lange Zeit nicht mehr passiert.
Das ist ja schon
dass
fast.
Dass die Legende Messi auf der WM-Bühne vor allem einen Elfmeter verschießt.
Ein bisschen peinlich. Was ich krass fand,
gut, sie haben gegen die Österreicher trotzdem noch 2-0 gewonnen.
Egal.
Aber verschossener Elfmeter, peinlich.
Ich habe gestern um 23 Uhr irgendwas.
Wir spucken voll die großen Töne. Würden wir da stehen auf der WM-Bühne?
Das passt voll Elfmeter. Zum Titel.
Ja, genau, passt richtig. Wirklich. Das passt gut zum Titel. Wie wir alle denken, wir können es besser.
Ja, natürlich. Irgendwas hat, also ich weiß nicht, ob es die Bosnier waren oder die Schweizer, die hier gestern durch Hechingen gefahren sind um 23.30 Uhr mit einem großen Hubkonzert.
Haben sich gefreut.
Ja, also irgendwas ist hier auf jeden Fall nachts um 23.30 Uhr durch die Stadt gefahren, hat ordentlich gehupt. Vielleicht war hier ja auch damit dabei, die ein oder anderen, die
sich gefreut haben.
Aber guck mal, das hat man doch früher auch mehr gemacht.
Ja, ich würde auch echt sagen, dass das auf jeden Fall zurückgegangen ist.
Ja. Ich habe auch das Spiel von Deutschland geschaut. Als ich da nach Hause gefahren bin, haben auch viele gehupt. Und ich war voll überrascht, weil, wie du sagst, ich kannte das nicht mehr, dass man dann so hupt und sich freut. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann haben die alle so gehupt von Reutlingen nach Tübingen und alle haben so gehupt und ich dachte so, okay, steige ich da jetzt ein, steige ich da nicht ein, man darf es ja eigentlich nicht. Oder? Also für mich war es ganz befremdlich und es ist komisch, weil wie gesagt, 2006, Heim-WM, da war es ganz normal, dass man dann
da hupend durchging. Da sind alle ins Auto komplett. Und auf die Straße.
Ja.
Da waren alle Straßen voll.
Jeder hatte Flaggen. Ja. Und wir hatten, also ich weiß noch, wir hatten damals Flaggen, die an den Außenspiegeln, dann die im oben Fenstern, im Fenster drin.
Ich wollte es gerade sagen.
Ein Schal noch hinten im Kofferraum.
Ja. Und das geschminkt. Motorhaube vorne auch mit einer Flagge drauf.
Ja,
habe ich auch schon gesehen.
Ja, das ist schon, aber vielleicht wird es ja wieder mehr. Mal gucken.
Ja, mal gucken. Ich glaube, je weiter man kommt, desto mehr ist es. Und da kann man ja auch wieder auch aus der letzten Folge vielleicht auch diese politische Debatte, auch so ein bisschen so, wie moralisch ist das so mit USA und so. Vielleicht kann man da auch vielleicht den einen oder anderen erst holen, wenn Deutschland im Viertelfinale ist oder so. Dass man dann sagt, okay, jetzt ist wirklich Deutschland weit gekommen, jetzt gucke ich es auch mal. Mhm. Also ich glaube, da sind auch viele skeptisch.
Oder vielleicht ist das Interesse einfach auch zurückgegangen, weil man denkt, okay, da ist so viel Korruption im
bestimmt
Spiel.
Bei vielen
das ist ein
auch.
Gutes Wortspiel.
Ja.
So viel Korruption im Spiel, das unterstütze ich nicht.
Ja, das ist wie Fahrrad, ja, total die Interesse. Mhm. Rennsport, die Interesse voll nachgelassen hat nach den ganzen Doping-Skandalen, weil wir gesagt haben, wenn da alle dopen, dann brauchen wir da nicht mehr zuschauen und so. Ist inzwischen ja wieder besser geworden, aber die hatten ja auch einen brutalen Einschlag nach den ganzen Skandalen.
Aber da fällt mir noch ein.
Beim Fußball, glaube ich, brauchst du einige Skandale, bis da keiner mehr zuschaut.
Früher hatten wir aber auch nicht den Zugang zu all diesen Informationen über die Korruption. Heutzutage.
Ja, das konnte man besser vertuschen.
Genau.
Kann ja jeder alles irgendwie irgendwo filmen. War ja auch beim Skisprung jetzt ein Skandal, weil die gefilmt haben, wie das Team, ich glaube Norwegen, ich weiß es nicht, weil die Anzüge manipuliert hatten.
Ach, das war es.
Und die hatten dann sind Videos eben aufgetaucht, wie die eben gezeigt haben, wie die Anzüge umnähen. Und das beim Skisprung spielt es ja eine ganz große Rolle. Deswegen, da taucht natürlich einiges mehr auf. Ja.
Das war vielleicht früher auch schon alles da, aber niemand hat es mitgekriegt.
Genau. Oder man hat es mitgekriegt und halt nicht geglaubt. Und heute kannst du es halt viel besser dokumentieren.
Genau. Ja. Ich dachte, du meinst den Skandal mit dem Dopen. Das war doch, glaube ich,
Es ging um die Anzüge, die manipulierten Anzüge. Ja, jetzt hier, wenn ich jetzt schon mal zwei von den 84 Millionen BundestrainerInnen sitzen habe. Wie ist denn die Lage zum letzten Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste? Was sagt er? Wie hat das Team sich präsentiert?
Ich glaube, das war ein kurzer Schockmoment, glaube ich, wo die in Führung gegangen sind, denke ich. Also ich habe kurz schwarz gesehen, bin ich ehrlich.
Es war ja ein Spiel mit Höhen und Tiefen.
Ja, ich hätte auch jetzt gesagt, die erste Halbzeit war auch eher so ein bisschen, ich glaube am Ende haben die denn, wann haben die das Tor geschossen? Ich bin so weit weg.
Meinst du die Deutschen oder
die Deutschen.
Oder die Elfenbeinküste?
Die Deutschen.
Das eine war, glaube ich, 70. oder so und das andere war 90. plus.
Ah ja, guck doch, dann war ich doch.
Oder so. Also sehr spät.
Dass ich die erste Halbzeit doch ein bisschen problematisch war.
Ja, ja. Obwohl wir ja auch Tore getroffen haben, die haben wir ja aber nie gezählt.
Stimmt, also, zwei Abseitstore, ne? Oder irgendwas?
Nee. Das eine war wegen...
Aus dem Torwart raus, ne?
Das eine war Foul von Musiala davor. Mhm. Also wohl davor ein Foul und dann aber viel zu spät abgepfiffen vom Schiri.
Ja.
Da war ja der Nagelsmann, ist ja an der Seitenlinie explodiert fast. Ja. Und das andere war wohl Stürmerfoul durch den Torwart. Ja. Also, oder was heißt durch den Torwart? Am Torhüter.
Geschubst, ne?
Genau, also hatte den Arm. Das Entscheidende war wohl, dass er den Arm drin hatte, der Havertz.
Okay.
Und dadurch konnte der Torhüter quasi den Ball nicht entsprechend greifen.
Aha.
Und deswegen ist der Ball dann reingegangen. Mhm. Also zwei Tore, die uns quasi wieder aberkannt wurden.
Ja, aber ich glaube, das war, also hätte ich jetzt, glaube ich, auch blöd gefunden, mit so einem Tor zu gewinnen, dann irgendwie.
Ja, es ist immer diskussionswürdig, klar.
Also ich kann mich damals noch an das, hieß das Wembley-Tor? Wie heißt denn das auch wieder, das typische Halbwissen?
Herr Rönners typisches Halbwissen.
Wo der Ball hinter, also an die Latte und dann hinter die Linie.
Ah, ja, ja.
Und der Torwart hat das immer so rausgekriegt. geklaut und das wurde nicht gezählt.
Das war doch, Neuer hat es auch mal in irgendeinem WM-Spiel gemacht.
Auch mein Neuer,
so, Manuel Neuer hat dann den Ball geschnappt und einfach weitergespielt. Das weiß ich auch noch.
Gewesen wäre.
Aber hat er gut gemacht, hat er gut reagiert und hat irgendwie funktioniert. Ja, das geht ja heute. Das zum Beispiel geht ja heute nicht mehr mit Torlinientechnik. Ja. Das werden sie ja direkt überprüfen.
Wisst ihr zufällig, welches Tor das war? Da hat ein Torhüter hat das direkt hinter der Linie rausgekratzt. Der war wirklich. Ich glaub,
das war auch jetzt bei der WM, gell?
Ja, ja,
ja,
ich weiß
nicht,
welches Spiel das war.
Ich weiß auch nicht, welches Spiel das war, aber das habe ich auch gesehen,
Ja, fand ich auch auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, und dann 0-1 hinten, großer Schock.
Mhm.
Und dann hat man ja schon von den Rängen, von den Bundestrainern im Stadion gehört, wen sie eingewechselt haben wollen.
Ja.
Dennis Undaff.
Gibt nur einen.
Ja.
War auf jeden Fall wichtig, dass der gekommen ist.
Ja, und er hat das Spiel dann zusammen natürlich mit dem Team drehen können.
Ja, wobei da aber auch also der Bundestrainer wurde ja auch schon häufig kritisiert, dass der damals.
Der Bundestrainer wird ständig kritisiert.
Natürlich, aber
von allen anderen.
Das war aber auch von den Medien zu Recht, meine ich. Also der hat ja irgendwann auch mal irgendwie so ein bisschen versucht, Undaff so ein bisschen klein zu reden.
Vor der WM, da gab es ein paar Aussagen,
Musiala, glaube ich, und Sané sehr gelobt und meinte so, nee, die haben das Spiel irgendwie gedreht, wobei das ja eigentlich der Undaff auch war. Und ich glaube, da wurde auch der Undaff auch zu interviewt. Und ich glaube, irgendwann hat sich der Trainer auch, glaube ich, entschuldigt.
Einmal hat er sich entschuldigt, der Nagelsmann, ja.
Ja, und hat jetzt wieder irgendwie gesagt, so ja, wir hätten jeden einwechseln können und der hätte ein Tor geschossen. Ja, weiß ich nicht.
Also, gut, ich glaube, man muss auch so ein bisschen als Bundestrainer, ich meine zu sagen, wir hätten jeden, so nach dem Motto, wir haben da auch noch ein paar andere auf der Bank. Also ich glaube, er braucht noch Joker.
Frage.
Und das ist halt auch das Zeichen an die anderen Teams, so nach dem Motto, schaut euch mal unseren breiten Kader an. Wir fangen mit einem super Kader an. Also die haben ja auch nicht schlecht gespielt. Der Havertz hatte ja auch ein paar gute Chancen.
Ja.
Und das war halt in dem Fall einfach der Knotenlöser, der dann das reingebracht hat. Und der geht ja auch mit einer, sagt er ja auch in den Interviews selbst, mit einem sehr entspannten, also der sagt ja auch, er ist nie aufgeregt, er geht einfach rein und hat Spaß, Fußball zu spielen. Und ich glaube, diese Unbekümmertheit hat das Team eben in diesen letzten 30 Minuten einfach gebraucht.
Ja, aber ich
denke. Also, sage ich jetzt als Bundestrainerin.
Ja. Nee, ich finde da auch irgendwie so Parallelen wieder auch zu Mario Götze damals, 2010.
Ja.
Wo dann irgendwie dieser Joker halt irgendwie eingewechselt wurde und du weißt, deine Mannschaft braucht jetzt ein Tor. Also, natürlich auch ein hoher Druck für den Einwechselspieler, für Undaff jetzt.
Ja.
Aber auch damals für Mario Götze und ich glaube, Jogi Löw hat gesagt: Ja, ich weiß, du musst jetzt der Welt beweisen, dass du es kannst und dass du Ausnahmespieler bist. Oder besser als Messi, glaube ich, hat er, glaube ich, zu ihm gesagt.
Irgendwie sowas. Aber ich finde, Dennis Undaff erinnert mich eher so vom Typ her ein bisschen an diese, also zusammen mit Raum, der ist doch auch so eng mit David Raum.
Mhm.
Diese Kombination erinnert mich auch so ein bisschen an Schweinsteiger, Müller, Poldi, so diese lockere, lässige Art und Weise. Und ich glaube, dass das einfach einem Team gut tut. Also wenn du auch online siehst, wie viel Blödsinn die zusammen machen und irgendwelche Kimmich mit Raum, die bauen ja immer irgendwelche Papierflieger und werfen die durch die Gegend.
Was?
Ja, ja, da gibt es richtig witzige Inside-DFB-Videos, posten die immer. Also die machen richtig viel Blödsinn. Und wo ich auch schon immer denke, keine Ahnung, dann filmen die auch, wie die im Pool irgendwie ein Salto vom 1-Meter-Brett machen und so. Und ich immer denke, wow, wenn die sich jetzt dabei verletzen würde, was würde das für einen Ärger kriegen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das brauchst du auch,
aber die brauchen einfach, glaube ich, auch diese Stimmung. Und man hat ja in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig die Teamstimmung auch eben ist, um erfolgreich zu sein. Und Dennis bringt da, glaube ich, viel auch oder trägt da viel auch positiv zu bei vom Typ her.
Also ich kannte den ja vorher gar nicht so richtig. Also ich wusste auf jeden Fall, dass er in Stuttgart spielt, jetzt aktuell. Wo der aber irgendwie herkommt, keine Ahnung.
Ja, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert, weil es mich auch interessiert hat, weil viele ja gesagt haben, der hat in den letzten Jahren erst diesen Aufschwung gehabt. Mhm. Und der hat tatsächlich in der Jugend dann halt gespielt, beim Werder Bremen und beim SC Weihe. Und 2015 gab er dann sein Debüt quasi im Herrenbereich bei TSV Havelse in der Regionalliga Nord. Also er hat vor 9 Jahren noch Regionalliga Nord gespielt. Der ist auch Jahrgang 96, also auch nicht mehr der jüngste Spieler. Und 2017 hat er dann nach Braunschweig gewechselt, war aber verletzt und konnte nicht wirklich eingesetzt werden in der ersten Mannschaft und ist dann 2018 zum SV Meppen in die dritte Liga. Aber hat da keinen Durchbruch gehabt. Und dann hat er gewechselt nach Belgien 2020. Und ist mit denen dann mit der Royal Union Saint-Gilloise, ich bin ja keine französische Lehrkraft, ich kann es nicht aussprechen, und ist dann in die erste belgische Liga mit denen aufgestiegen und wurde in der folgenden Saison mit denen Vizemeister.
Krass.
Also war dann in Belgien richtig erfolgreich und ist dann, wurde dort dann auch in der Liga als belgischer Profifußballer des Jahres ausgezeichnet. Da hat er dann den Durchbruch. Also 2020 erst, vor 6 Jahren, genau. Und 2022 ist er dann in die Premier League. Und genau. Und ist dann 2023 zuerst auf Leihbasis und 2024 dann fest zum VfB Stuttgart gekommen. Und da hat er ja jetzt auch wieder unterschrieben, also er bleibt jetzt auch beim VfB. Der VfB war ja auch sehr erfolgreich die letzten zwei Saisons, hat er jetzt auch UEFA Champions League Qualifikation und so, 2025 DFB-Pokal gewonnen. Und jetzt 2026 sind sie ja auch wieder qualifiziert für die Champions League. Mhm. Und 2023, 24 und 25, 26 auch bester deutscher Torschütze in der Bundesliga. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass er nichts drauf hat. Und es hieß ja sogar am Anfang, man nimmt ihn vielleicht gar nicht mit. Also Nagelsmann hat ja am Anfang so überlegt, ihn gar nicht mitzunehmen.
Ja. Mensch, da bin ich jetzt aber richtig beeindruckt, wie viel Wissen du über UNDAF hast.
Ja, also siehst du mal, ich habe stark recherchiert nach dem nämlich. Also ich kannte ihn natürlich nur als Stuttgart-Spieler, weil ich auch ja Stuttgart immer mal wieder so ein bisschen verfolge. Aber dass der so spät, sage ich jetzt erstmal, so eine steile Karriere hingelegt hat und spielt auch erst seit 2024 dementsprechend in der Nationalmannschaft.
Kann der eine oder andere Schülerin mit seinem, ihrem Wissen irgendwie über irgendwelche Spieler glänzen und die irgendwie vorstellen oder irgendwelche krassen Sachen wie.
Müssen auch keine deutschen Spieler sein. Genau, also gerne auch irgendwelche Stories von irgendwelchen beeindruckenden Spielern her.
Genau, damit. Haben wir schon ein paar Leute erwähnt, wie der Fußball, der Torwart.
Genau.
Der übrigens auch Volleyballspieler war, habe ich jetzt nochmal herausgefunden. Aber ja, vielleicht kann man sowas ja auch irgendwie hier in den Podcast einbauen. Also meldet euch da gerne und dann werdet ihr eingeladen.
Jetzt, wenn wir hier so sitzen und philosophieren, das letzte Spiel rekapituliert, jetzt das aktuelle Spiel.
Heute.
Also wir spielen jetzt heute, wir sind jetzt transparenter Podcast, wir nehmen am Donnerstag auf, Donnerstagmittag. Jetzt heute Abend nächstes Spiel gegen Ecuador. Was sagt er, wie geht's aus?
Boah, es ist richtig, richtig.
Und die entscheidende Frage, spielt UNDAF von Anfang an?
Nee, auf keinen Fall.
Oder wird UNDAF der ewige Joker bleiben?
Ja, er wird der Joker bleiben, glaube ich. Oder ist es natürlich jetzt, wir können ja, glaube ich, gar nicht verlieren, oder? Ich glaube, wir können nicht mal Zweiter werden. Kann das sein?
Wir sind weiter, ja.
Aber auf eins, ne, glaube ich. Immer
das weiß ich
egal,
nicht.
Wie es ausgeht. Ich glaube irgendwie, weil dann der direkte Vergleich irgendwie kommt. Und das ist
wir die sieben Tore haben.
Ist ja auch neu jetzt, dass dieser direkte Vergleich ein bisschen mehr zählt als sonst. Ja, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass vielleicht so ein B-Team irgendwie kommt. Das wäre schon aber auch ein bisschen, ja, fast schon arrogant, würde ich fast sagen. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Ecuador jetzt irgendwie sagt, okay, euch wollen wir richtig ärgern. Dass da irgendwie nochmal so ein, ja.
Also die werden das nicht kampflos abgeben.
Ich kann es gar nicht einschätzen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall wieder ein Gegentor kriegen. Und dass wir aus diesem Gegentor dann merken, oh, hoppla, wir müssen jetzt mal reinhauen. Deswegen, ich glaube, ein Gegentor kriegen wir auf jeden Fall.
Okay.
Und dann hätte ich gesagt, Havertz schießt ein Tor. Kimmich hoffentlich auch mal wieder. Und
ja, Kimmich hatte einen schweren Job im letzten Spiel.
Ja, und UNDAF. Also ich würde sagen, 3-1 geht's aus.
Okay.
Ja.
Also ich sag tatsächlich, ich glaube ja tatsächlich, dass so Spiele, wo man im Rückstand war und auch zweimal ein Tor gefallen ist, das nicht gezählt hat, so mental. Und das aber mental zu überstehen und dann doch noch zu gewinnen, ich glaube, dass es Mega den auch schon gibt und den auch sehr viel Selbstbewusstsein jetzt gegeben hat. Ich glaube, dass solche Spiele wichtig sind. Ich glaube, wenn man durch die Vorrunde geht, immer so total easy und man gewinnt immer leicht, dann geht man vielleicht ein bisschen läppisch im 16. Finale rein. Mhm. Deswegen glaube ich, war das jetzt ganz gut, dass sie da mal kämpfen mussten und dass sie gemerkt haben, wir können auch wieder zurückkommen, wenn wir in Rückstand geraten sind. Ich glaube nicht, dass sie ein Tor reinlassen. Ich glaube, dass es...
Zu null?
Ich glaube, sie sagt 3-0.
Okay. Wer ist einer der Torschützen?
Einer der Torschützen. Also ich sag, Havertz trifft jetzt endlich mal und zwar fair. Mhm. Also was heißt fair? Und da wird auch nochmal treffen, sage ich. Außer die nehmen den jetzt so in die Mangel, weil sie es jetzt halt gesehen haben, aber das wussten die.
Ja, vorher auch schon.
Das wusste die Elfenbeinküste ja auch. Also ich sag, UNDAF trifft auch nochmal. Jenny?
Ich schließe mich da an.
Ja?
Und ich bin für das 3-1.
3-1, ich 3-0 und du sagst auch 3-1. Ja. Okay, bin ich mal gespannt, wie es ausgeht.
Ja, würde ich sagen, hoffentlich, dass ihr euch meldet, dass wir euch nächste Woche vielleicht irgendwie mit einbinden können.
Genau.
In die Podcast-Folge, wenn ihr das eine oder andere wisst. Also
meldet euch einfach.
Egal welches Alter, seid immer herzlich eingeladen.
Genießt die hitzefreien Nachmittage.
Geht am Wochenende ins Freibad.
Und jubelt ordentlich beim Spiel, wenn wir 3-0 gewinnen.
Also, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.